Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist aus dem Römerbrief. Ein ganz anderes Thema wird jetzt aufgemacht. Kapitel 13, Vers 8 bis 14. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, 2. Mose 20, 13 bis 17, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn euer Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht, nicht in Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, dieser Text gibt uns Einblick in die urchristliche Ethik, in die praktische Lebensführung, die von Christen erwartet wird. Und diese ist ganz erstaunlich einfach und ganz unspektakulär. Wir finden hier überhaupt keine komplizierten Riten beschrieben. Da geht es nicht um Frömmigkeitsübungen oder um Vorschriften für ein asketisches Leben. Alles, was Paulus hier und auch an anderen Stellen dazu geschrieben hat, ist von einer ganz großen Nüchternheit geprägt und es ist sehr alltagsbezogen. Es gibt nur diese eine alles zusammenfassende Mahnung zur Nächstenliebe. Die allerdings ist sehr konkret angebunden an die 10 Gebote, deren eigentliche Essenz die Liebe ist, wie auch Jesus schon lehrte. Es geht also dabei nicht um irgendeine schwulstige Duselei in irgendwelchen Empfindungen bei dieser geforderten Liebe, sondern es geht um ein ganz konkretes Verhalten, das die Bedürfnisse des Nächsten im Blick hat, das dem Nächsten nützt und ihn fördert. Wie einfach zu verstehen ist das, was ein christliches Leben ausmacht. Ich möchte mal zwei Betätigungsfelder nennen, die jetzt nicht als getrennte Bereiche zu betrachten sind, sondern natürlich ineinander greifen, aber wenn man das so schematisch mal aufteilt, dann kann man sich die Dinge besser klar machen. Der eine Bereich, der von uns Christen gefordert ist, der kommt jetzt hier in dem Text nicht so sehr zur Sprache, ist der Bereich der Gemeinde, unser Engagement für das Reich Gottes. Da ist es auch genauso einfach beschrieben im Neuen Testament. Es ist nichts anderes gefordert, als dass wir unsere Gaben, ein jeder die Gabe, die er von Gott bekommen hat, einsetzt. Ziel ist, dass der Glaube wächst, dass die Erkenntnis Gottes wächst, Verständnis der Heiligen Schrift, dass Menschen gewonnen werden, dass das Gottvertrauen gestärkt wird und die Gemeinschaft untereinander. Und da hat jeder ein eigenes Maß an Zeit, an Geld, an natürlichen und geistlichen Gaben bekommen. Jeder hat eigene Möglichkeiten, um das zu fördern. Jeder Christ ist berufen, anhaltend zu beten für die Gemeinde, auch für die Gesellschaft und zu tun, was nötig und möglich ist, dem Nächsten zu helfen. Und da gibt es eben kein allgemein gültig festgesetztes Maß, kein absolutes Gesetz, an dem wir das bemessen könnten, sondern jeder Einzelne ist selber in der Pflicht, das umzusetzen und jeder ist persönlich seinem Herrn verantwortlich. Und dann gibt es den zweiten großen Bereich, und das ist der Bereich unserer ganz natürlichen Lebensverhältnisse. Also das Familienleben, der Beruf. Dieses Wort hat Luther ja überhaupt erst erfunden, um damit deutlich zu machen, auch unsere tägliche Arbeit ist Berufung von Gott. Und für Christen ist eben dieser Beruf ein Feld, in dem sie ihre Zugehörigkeit zu Gott zeigen sollen. Und das macht Paulus ganz konkret auch an vielen Stellen in seinen Briefen deutlich. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Treue, auch Fleiß, sind hier gefordert. Und das sind keine exklusiv christlichen Tugenden, aber sie gelten eben auch für Christen und werden im Neuen Testament inhaltlich begründet, zurückgeführt auf die 10 Gebote. Denn wer in allen Bereichen und Belangen danach fragt, was den Nächsten nützt und fördert, der kommt dann ganz automatisch zu diesen Dingen. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen zum Familienleben. In der Antike, als Paulus seine Briefe schrieb, da galt dieses Feld nun überhaupt gar nicht als eins, durch das man zu Ruhm und Ehre gelangt. Da war es viel wichtiger, dass man gesellschaftliche Leistungen vorzuweisen hat, am besten militärische, und dass man es in der Politik zu etwas bringt. Das war entscheidend. Und leider muss ich sagen, folgen auch heute wieder unsere Gesellschaften der westlichen Welt diesen Idealen. Auch leider viele Christen folgen lieber den Anreizen gesellschaftlicher Achtung als diesen schlichten Aufgaben, die uns der Herr gegeben hat, mitzuwirken an seiner Schöpfung, indem man zum Beispiel Kinder hat und diese begleitet in ihrem Erwachsenwerden und sich dafür Zeit nimmt, insbesondere wenn sie klein sind und die Welt entdecken. Aber das soll ja alles nicht gelten und nicht wert sein. Da wird abfällig darüber geredet und es sind die anderen Dinge, in denen man sich bewähren und behaupten soll, sei ja auch nicht zumutbar, dass man sich hier vorwiegend um die Kinder kümmert. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass die konservative Auffassung, dass eine gesunde Familie immer noch die Keimzelle auch einer gesunden Gesellschaft ist, nichts an ihrer Bedeutung und Wahrheit verloren hat, auch wenn immer dagegen geredet wird. Ganz einfache Anweisungen, die unspektakulär sind. Wer die Möglichkeiten dazu hat, soll seinem Nächsten aus der Not helfen. In Reformationszeiten ganz aktuell, Luther sagte, lieber das tun als eine Kapelle stiften. Und macht auch da in seinen Begründungen deutlich, worum es hier eigentlich geht, um welchen Konflikt es eigentlich geht. Es geht nämlich um den Konflikt zwischen dem, was Gott interessant und richtig findet, und dem, was für Menschen interessant und wichtig ist. Und das, was für Menschen ein hohes Ansehen hat und wo sie drauf schauen und was sie bewundern, ist für Gott unbedeutend. Und da heißt es unter den Menschen eben, ach, dieser oder jener Kaufmann hat vielleicht eine Kapelle gestiftet, da am Hang, ein herrliches kleines Gotteshaus, und da schaut man darauf, ein frommer Mann, Gott interessiert das gar nicht. Menschlich gedacht ist das. Aber all diese Dinge kommen den Menschen natürlich viel zu simpel vor, weil es ja auch nicht unsere Neugierde befriedigt, weil es unseren ganzen Vorwitz nicht befriedigt und unseren Stolz, mit dem wir uns so gerne groß machen. Es ist natürlich auch heute viel interessanter, in irgendwelche abgehobenen spirituellen Erfahrungen einzutauchen, sie zu suchen und dann zu erzählen, vielleicht davon, mit denen man Ahnungslose beeindrucken kann, weil der Mensch sich so wohl fühlt, wenn er zum Kreise der Wissenden gehört, zum Kreis der Erleuchteten. Auch heute blumen wieder natürlich die so geheime religiöse Richtungen und Sekten, wo das auch versprochen wird, dass man eindringen kann in ein Wissen, was einen dann abhebt vom Rest der Welt. Die Erleuchteten. Man gehört dann zu irgendwelchen Gurus vielleicht am Ende sogar noch. Das ist alles spannender. Oder auch das eigene Karma zu verbessern. Ist ja viel spannender, als diese nüchternen, schlichten Dinge zu tun, von denen das Neue Testament spricht. Ich möchte noch einmal anknüpfen an der Predigt von vorletzter Woche, wo es um das Jesuswort ging. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Und Erleuchtung kommt von ihm und alleine von ihm. Und deswegen schreibt Paulus im Epheserbrief, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Christus wird dich erleuchten. Von ihm kommt das. Er hat die Macht der Finsternis besiegt in seiner Auferstehung und daran bekommen alle die Anteil, die zu Christus gehören. Und das ist jetzt die Grundlage für die Ermahnung, die Paulus schreibt und die wir nicht nur bei Paulus finden, sondern im ganzen Neuen Testament. Wir sind durch Jesus aus der Finsternis dieser Welt herausgenommen und Kinder des Lichts. Und deswegen sollen wir auch so leben wie Kinder des Lichts. Unser Wandel soll unser Sein widerspiegeln. Also geht es nicht darum, dass Paulus Regeln aufstellt und Gesetze, sondern er appelliert an unsere Einsicht, die aus der Erkenntnis von geistlichen Wahrheit entspringt. Denn Paulus schreibt hier im Römerbrief, das alles tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Und dieses Bild hat Paulus auch in anderen Briefen verwendet zur Verdeutlichung seines Anliegens. Ist ja auch ein schönes Gegensatzpaar. Tag, Nacht, Licht, Finsternis, da kann man vieles dran verdeutlichen. Eine symbolische Deutung. Hören wir mal, was Paulus der Gemeinde in Thessaloniki sagt. Da macht er es nämlich noch, finde ich, klarer als hier im Römerbrief. Ihr seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Darum lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind nachts betrunken. Wir aber als Kinder des Tages wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und mit der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Christen sollen wach sein und nüchtern, nicht schlaftrunken. Paulus ordnet also dem Tag das alles zu und nicht der Nacht. Und es ist auch verständlich, wenn man das nochmal bedenkt, dass Jesus sich als das Licht der Welt bezeichnet und sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn wir jetzt also in dieser Symbolsprache bleiben und fragen, was macht denn die Nacht aus, dann sehen wir, hier im Thessalonicher Brief schreibt Paulus von der Trunkenheit zum Beispiel. Das ist das Einzige, was er mal so nimmt als ein Beispiel, Trunkenheit, weil ja auch das in der Tat so ist. Man fängt meistens abends an mit dem Beten und dann in der Nacht torkeln die Leute betrunken nach Hause. Denn es ist ein Sinnbild für noch viel mehr. Paulus sagt, es gibt ein Leben mit benebeltem Sinn. Und ein solches Leben mit benebelten Sinnen kommt nicht nur, wenn man Alkohol trinkt oder andere Drogen nimmt, das gibt es allgemein, dass man nämlich benebelt ist in seinem Sinn für die Wirklichkeit Gottes und für das, was gut ist in Gottes Augen. Und im Römerbrief ordnet Paulus dann also noch andere ungöttliche Verhaltensmuster der Nacht zu. Zum Beispiel sagt er, nennt er die Völlerei, Fressen und Saufen. Es ist interessant, dass dieser Predigtext im Advent kommt, wird ja selten so viel gefressen wie im Advent und zu Weihnachten. Aber die Kirche hat diesen Text am 4. Advent zugeordnet. Und alle anderen Arten von Ausschweifungen kommen hier auch vor. Also spricht Paulus damit die innewohnende Unersättlichkeit an des Menschen, die sich auf verschiedene Lebensbereiche ja beziehen kann. Man kann unersättlich sein in jeglicher Hinsicht. Aber Paulus nennt auch Zwietracht in den Streit, Eifersucht, Neid. Das sind alles Eigenschaften, die zwar ganz typisch menschlich sind, aber eben nicht göttlich. Und das alles ordnet Paulus der Nacht zu und verwendet Nacht als ein Sinnbild für diese gegenwärtige Zeit, in der wir leben. Diese Weltzeit ist von geistlicher Finsternis geprägt, weil die Menschen Gottes Wahrheit nicht erkennen. Und die Werke der Finsternis, das heißt der Gottesferne, lieben sie mehr. Sie lieben das alles mehr als das Licht. Aber wie jede natürliche Nacht vergeht, so wird auch dieses Zeitalter der Finsternis vergehen. Und deswegen schreibt Paulus, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und damit meint er den Tag der Wiederkunft Jesu. Und sagt, wir sind dem jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden, weil das fortschreitet, der Lauf dieser Welt. Nun wissen wir nie, wann unser Herr kommt, auch das hat Jesus gesagt, ihr wisst es nicht, deswegen sollt ihr immer bereit sein, jede Generation neu hat wieder diese Aufforderung, seid bereit, weil euer Herr nahe ist. Und das geht nun schon seit 2000 Jahren. Man könnte sagen, von unserem Zeitempfinden her, das ist ja lächerlich. Aber es geht darum, dass Gottes Gegenwart immer verkündigt wird der jetzt lebenden Gemeinde. Und sie ist auch immer wirklich. Es ist Zeit aufzustehen, sagt Paulus. Die Nacht, wo man schläft, ist die Sphäre der Schemen und der Träume. Und am meisten träumt man im Halbschlaf, ne? Wenn man so kurz vorm Aufwachen ist. Da kommen die absurdesten Träume zustande. Und dann, wenn man aber wach ist, dann sagt man, was habe ich denn da geträumt? Völliger Irrsinn. Manchmal weiß man es auch gar nicht mehr. Und so wird alles das einmal uns vorkommen, was heute hier unser Leben prägt. Davon bin ich zutiefst überzeugt, was wir uns für Sorgen machen, welche Pläne wir haben, wird, wenn Christus erscheint, uns wie ein Traum vorkommen. Wie so im Nebel verdunsten. Aber wir leben halt hier noch unter diesen Umständen, die nun einmal da sind. Und doch ist aber in uns ein Licht entzündet, nämlich durch den Glauben. Und darum sagt Paulus, ihr gehört schon dem Tag an. Und da wird der helle Morgenstern besungen in vielen Kirchenliedern, ist ein Symbol für Christus. Möchte aber auch mal unseren Glauben wie einen solchen Stern deuten. Wenn der Morgenstern am Himmel auftaucht, dann ist ja noch eigentlich Nacht, es ist noch nicht Tag, aber es ist schon ganz klar, der Tag ist nah, wird nicht mehr lange dauern, er kommt unaufhaltsam. Und nun sollen wir, weil wir im Gottesreich unsere wahre Heimat haben, weil wir dieser neuen Wirklichkeit schon ganz angehören in Gottes Augen, dann auch heute so leben und sollen aufstehen vom Schlaf. Steht auf vom Schlaf. Das ist eine schöne Sprache. Es ist ja viel einfacher, liegen zu bleiben morgens, nicht? Manche sind natürlich so Nachtmenschen, so Bettflüchter. Für die ist es schwierig, liegen zu bleiben. Aber ich glaube, es ist vielleicht nicht die Mehrheit. Paulus gibt hier diese Ermahnung, weil es einfacher ist, sich treiben zu lassen. Wenn wir uns im Leben einfach treiben lassen von den Dingen, das erfordert keine Kraft. Aber wenn wir uns einfach treiben lassen, folgen eben auch die entsprechenden Taten. Es kostet ja keine Mühe, einfach seinen Trieben zu folgen. Das ist ja einfach. Im Gegenteil, aber wenn wir selbst manche innewohnenden Triebkräfte als zerstörerisch erkennen und sagen, ja, das ist ja nicht gut, ist es trotzdem schwerer, dagegen anzuleben, als sie einfach auszuleben. Und deswegen spricht Paulus in unserem Predigtext auch von den Werken der Finsternis, aber er spricht von den Waffen des Lichts. Weil das nämlich ein Kampf ist, das zu leben, was Gott gesagt hat und was Gott entspricht. Das andere ist einfach. Die Taten, die unserem Fleisch und Blut entsprechen, die geschehen von selbst. Aber die Taten, die Jesus Christus entsprechen, die geschehen nicht von selbst. Da ist es ein Kampf, solange wir noch in diesem Leib sind aus Fleisch und Blut und von der äußeren Wirklichkeit dieser Welt so sehr umgeben sind und bestimmt werden. Ich will mal ein Beispiel bringen. Sie sind jetzt wieder so T-Shirts modern, da steht in so altdeutscher Schrift, stehen dann so Begriffe wie Ehre und Stolz drauf. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Das ist wieder so diese Ideologie, die jetzt kommt. Die Nazis haben gesagt, die christliche Moral sei schwächlich. Haben sie verachtet, haben gesagt, das ist eine Elends- und Mitleidsmoral für schwache Leute. Demut. Haben sie verachtet. Dagegen sahen sie Heldentum als erstrebenswert an. Blut und Ehre und Stolz, das waren die gefeierten Begriffe. Fürs Vaterland stark sein. Aber ich will mal sagen, in Wahrheit ist es ja genau umgekehrt. Es erfordert überhaupt keine Kraft, nach Ehre zu trachten. Ist total simpel. Steckt in jedem Menschen. Das tun wir von ganz alleine. Und es ist auch nicht heroisch, für seine eigene Ehre zu kämpfen oder gar Gewalt anzuwenden. Das ist billig. Sondern es erfordert Kraft und eine unglaubliche innere Stärke, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Dem Aufruf, sein Leben hinzugeben auf irgendeinem Schlachtfeld, das zu riskieren für Ehre und Vaterland, dem sind hunderttausende Leute begeistert gefolgt. Mit Pomp und Trara. Aber dem Aufruf Jesu, sein Leben hinzugeben im Dienst für den Nächsten und es sich selber zu verleugnen, dem folgt keiner so einfach. Weil das nämlich schwer ist. Und weil wir das aus eigener Kraft gar nicht können. Es ist eigentlich fast menschlich gesehen unmöglich, zu segnen, die uns fluchen. Es ist eben nicht etwas für Schwächlinge, für die zu beten, die uns verfolgen, sondern das erfordert eine enorme innere Kraft. Und wenn wir zum Beispiel Streit haben im Alltag, ist es viel einfacher, immer weiter zu streiten, bis man Recht behält, als still zu sein und den Frieden zu suchen. Es ist die Kraft Christi, die uns dazu befähigt, wenn wir das erbitten. Alles, was uns umgibt, was jetzt unser Leben bestimmt, das wird einmal vergehen wie ein Schatten. Aber jetzt nimmt es unsere Sinne halt noch sehr gefangen, dass auch selbst Gläubige sich schwer damit tun, das als Traum zu erkennen. Beispiele hat uns Gott in der Geschichte reichlich gegeben dafür. Wie viele Reiche und ihre großartigen Ideologien sind jetzt längst wie ein Gespinst hinweg. Wie groß haben sich die Lehrer getan hier in den Schulen in der DDR, wo sie den Sozialismus unterrichteten? Was mussten Christen sich da alles anhören, nicht? In den Jugendweiheveranstaltungen und in allen Reden, die öffentlich geredet wurden. Jetzt, 40 Jahre später, da sieht man, das ist alles gespickt mit Lügen und die Geschichte hat es weggefegt und man macht sich eigentlich fast lustig über die Phrasen, die damals gedroschen wurden und die Kinder auswendig lernen mussten. Wehe, wenn nicht. Hirngespinste. Und ich will es ganz deutlich sagen, die Menschen werden einmal alle wach werden müssen im Licht Gottes. Und es wird für viele ein wirklich böses Erwachen sein. Wenn sie nämlich sehen, wie sie ihr Leben weggeworfen haben in lauter unnützen Dingen und in gottlosem Treiben. Da hat man hier noch eine Veranstaltung und da einfach nur um Geld zu machen. Oder dieses Meeting und dieses Ding und das und diese Karriereleiter und da ein Schritt, die Familie bleibt außen vor. Irgendwann sitzt man dann da, ist alt, die Kinder sind aus dem Haus und dann fragt man sich, war es das? Es ist auch so ein kleines Beispiel, was Gott uns gibt. Wir leben von lauter Hirngespinsten. Und das Einfache, Simple, was Gottes Wort uns sagt, diese Wahrheit wollen wir nicht hören, sondern die Weisheit der Welt. Die Unersättlichkeit, die in uns allen steckt, die ist doch verantwortlich dafür, dass wir die einfachen Gebote der Nächstenliebe immer übertreten. Und das ist in unserem ganzen Volk so. Es wird an sich gebracht, was einem nicht zusteht. Es wird gelogen, es wird bestochen. Korruption ist in unserem Land von ganz unten, fängt die an und die geht bis ganz weit nach oben. Und das erleben wir hautnah. Ich möchte da mich nicht weiter drüber ausbreiten. Dann wird die Ehe nicht mehr geachtet. Gottes Schöpfung wird in ganz skrupelloser Weise ausgebeutet und mit Füßen getreten. Die ganz klar offenbarten Ordnungen, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat, die werden einfach umgestoßen. Wird einfach gesagt, ach, das gilt alles nicht. Wir sind ja alle viel klüger. Und vielleicht ist ein Sinnbild dafür, dass der moderne Mensch durch die Technik ist er dazu imstande, den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht einfach überwindet und gegen diesen Rhythmus lebt. Je höher entwickelt, je mehr Zivilisation, umso mehr Licht scheint in der Nacht und man macht die Nacht zum Tag. Gesund ist das freilich nicht, aber eben halt fortschrittlich. Paulus sagt den Gläubigen in Rom, steht auf vom Schlaf, seid bereit, den kommenden Tag zu begrüßen und beginnt jetzt abzulegen, was der Nacht angehört, um das zu tun, was dem Tag entspricht. Und das ist aber ein täglicher Kampf. Und die Waffen dieses Kampfes sind Gebet, tägliches Hören auf die Botschaft der Bibel und das Bleiben in der Gemeinschaft der Gläubigen und die Feier der Sakramente. Und das alles, liebe Gemeinde, ist kein Hexenwerk. Es sind ganz einfache Dinge, aber sie werden verachtet. Denn sie befriedigen nicht unser Fleisch, was in uns steckt, unser natürlichen Menschen, der zur Nacht gehört. Dieser natürliche Mensch, den wir alle noch in uns tragen, der will sich selbst erhöhen, will sich wichtig machen, will ohne Gott an Gott vorbei klug werden, sich selbst vergöttlichen. Das ist ja das Programm, was in der Sündenfallgeschichte berichtet wird. Ein christliches Leben führen heißt dagegen, dass wir Gottes Erlösung in Jesus Christus annehmen, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir unsere Lasten ablegen bei Christus, dass wir unsere Schwachheit eingestehen und dass wir dann in Gottes Kraft täglich das tun, was dem Tag entspricht, nämlich den Nächsten so lieben wie uns selbst. Was für ein Kampf ist das? Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.